Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, mein Name ist Clemens Bär.
Und ich bin Torben Lippert und ich freue mich, dass ich mal wieder mit dir hier zusammensitzen und zusammen aufnehmen kann. Ich komme ja noch aus dem handyfreien Wildnisurlaub aus Lappland zurück, aber in der Zwischenzeit ist eine Menge passiert, das habe ich dann auf dem Rückweg gemerkt.
Genau, Torben, ich muss vorher noch ein großes Lob aussprechen, dass du ja zumindest in der ersten Urlaubswoche keine Mails gelesen und zumindest nicht an uns weitergeleitet hast, das weiß ich, aber du hattest wohl auch gar keine andere Möglichkeit.
Ja, das stimmt. Empfangen hatte ich nämlich erst wieder eben auf der Rückfahrt, beziehungsweise als wir dann zurück Richtung Zivilisation gegangen sind oder gefahren sind. Wir waren mit dem Kanu unterwegs und dann, als ich das erste Mal so auf unsere Seite geschaut habe, da habe ich dann doch gesehen, von Sommerloch noch keine Spur gewesen. Was für mich natürlich ganz gut war. Ich habe das Sommerloch dann jetzt, wenn ich arbeite.
Ja, tatsächlich hat sich sowohl auf der Personalseite als auch im Markt eine ganze Menge getan. Es gibt etwa einen Wechsel im Führungspersonal von der Vermögensverwalter-Holding Cenarius. Es gab ja Bewegung an der Spitze bei HSBC Deutschland, bei Donner und Reuschel und auch bei Julius Bär. Und es gibt Neuigkeiten für das Stiftungsmanagement und sogar die nächste Fusion im Privatbankensektor.
Also viel auf der Agenda, aber in die News.
Ja, Personalabgänge teilen Unternehmen gerne am Freitag mit, da geht das manchmal ein bisschen unter. So war es auch in diesem Fall und zwar hat Cenarius, die Holding, die ja mehrere unabhängige Vermögensverwalter unter ihrem Dach vereint, vor 2 Wochen gleich 2 Geschäftsleitungsmitglieder freigestellt. Neben Gregor Korte, dem Leiter M&A und Geschäftsentwicklung, auch CEO Christoph Lieber. Die Überschrift der zugehörigen Pressemitteilung klang auch ja schon fast nach einer Verbalohrfeige.
Verbalohrfeige, schönes Wort. Was war denn die Überschrift?
Ja, die lautete, Cenarius stellt sich für künftiges Wachstum neu auf. Und in der Pressemitteilung hieß es dann weiter, das Geschäftsmodell erzeuge hohes Interesse und man habe die personellen und finanziellen Möglichkeiten, weitere Vermögensverwalter in der Gruppe aufzunehmen. Das liest sich dann schon so, als hat der Verwaltungsrat eben nicht mehr daran geglaubt, dass die handelnden Personen genau das hinbekommen.
Ja, und wenn ich mich recht erinnere, dann liegt die letzte Übernahme ja auch schon wieder ein ganzes Stück zurück. Davor gab es ja eine deutlich höhere Taktung, glaube ich.
Ja, das stimmt. In diesem Jahr ist noch kein weiterer Vermögensverwalter unter das Cenarius-Dach geschlüpft. Insgesamt sind es 9 deutsche und 2 Schweizer Unternehmen. Letzte Akquisition war SSI Wealth Management, eine Schweizer Gesellschaft. Die kam dann im Dezember 2023 dazu. Aber du hast eben gesagt, höhere Taktung, das stimmt. Trotzdem, Christoph Lieber hatte in einem Interview mit unserem Magazin Ende 2022 ja noch gesagt, man habe ein Dutzend Vermögensverwalter in der Pipeline und so viele Deals sind dann gar nicht zustande gekommen.
So, jetzt haben wir 2 Abgänge, aber noch keine Zugänge. Gibt es denn schon einen Nachfolger für Christoph Lieber?
Ja, Christoph Lieber, da gibt es wohl schon einen Nachfolger, aber eben noch keinen Namen und der soll dann im 4. Quartal starten.
Und die Personalmeldung kommt dann am Freitag.
Das glaube ich in diesem Fall nicht.
JP Morgan eröffnet für die Private Bank einen Standort in München. Das hat der globale Chef sogar, Jamie Dimon, in einem Handelsblatt-Interview verraten. Und in München sollen eben auch Mitarbeiter aus der Vermögensverwaltung sitzen und damit aus der Private Bank von JP Morgan.
Damit hat Dimon höchstpersönlich das bestätigt, was wir schon aus dem Markt gehört haben und auch, ich glaube, schon im Mai mal angefragt haben. Da wollte die Bank das noch nicht kommentieren. Die Frage ist jetzt aber, warum eigentlich München?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen möchte JP Morgan so die Kundengruppe auch noch ein bisschen vergrößern. Bisher waren die ja in einer recht schlanken Aufstellung unterwegs. Hochvermögende Kunden, da gibt es nun mal wenige in Deutschland oder verhältnismäßig wenige in Deutschland. Und die wurden mit einer schlanken Aufstellung heraus aus Frankfurt bedient. Die Berater sind zu den Kunden gefahren. Und jetzt war so ein bisschen, glaube ich, die Aussage, dass es auch vermehrt Kunden mit einem Vermögen sind, die nicht unbedingt im dreistelligen Millionenbereich liegen.
Gibt es denn noch weitere Faktoren?
Ja, die kann man zumindest mal ja unterstellen. Und zwar ist naheliegend, dass durch das ja den Personalwechsel an der Spitze sich auch ein bisschen was verändert hat. Håkan Streng, der hat das deutsche Geschäft der JP Morgan Private Banking, der JP Morgan Private Bank ja fast über eine Dekade lang geleitet. Und der ist jetzt im Unruhestand, wie man so schön sagt, hat sich also verabschiedet von JP Morgan. Caroline Pötsch-Hennig ist von der Deutschen Bank gekommen und hat damit vielleicht auch eine leicht andere Strategie. Zum anderen haben aber auch andere internationale Großbanken München als Zielmarkt auserkoren. Man denkt jetzt zum Beispiel an Goldman Sachs oder Morgan Stanley, aber auch hiesige Vermögensverwalter wie Flossbach von Storch haben ja jüngst Standorte in München eröffnet. Und dann noch eine kleine Sache dazu, weil wir gerade bei Standorten sind. Blick nach Berlin. Metzler hat dort auch einen Leiter für den Standort benannt, den die Privatbank dort gerade eröffnet. Also Berlin ist auch noch ein Markt, der, glaube ich, erschlossen wird für die nächsten Jahre. Und bei Metzler wird dafür Marc Spatzer verantwortlich sein, der von der Weberbank kommt.
Vergangene Woche hat das Bundesfinanzministerium einen Referentenentwurf für das Jahressteuergesetz 2024 veröffentlicht. Beziehungsweise es war schon der zweite Teil, das kommt auch nicht alle Jahre vor. Und der Entwurf enthält auch Änderungen für die Vermögensanlage gemeinnütziger Stiftungen. Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung für gemeinnützige Körperschaften soll abgeschafft werden. In der Praxis würde das für Vereine, Verbände und Stiftungen für deutlich mehr Flexibilität bei der Mittelverwendung führen.
Ja, Mittelverwendung ist natürlich wieder so ein bürokratisches Wort. Was ändert sich denn für die Stiftungen dadurch genau?
Ja, derzeit sieht es so aus, dass gemeinnützige Körperschaften ihre laufenden Erträge grundsätzlich zeitnah verwenden müssen. Wenn die Stiftungserträge eine Grenze von 45.000 Euro überschreiten, müssen die dann innerhalb von 2 Jahren für die steuerbegünstigten Zwecke verwendet werden. Rücklagen sind in der Stiftung bisher nur in engen Grenzen erlaubt. Und zudem müssen Stiftungen auch noch der Finanzverwaltung die zeitnahe Mittelverwendung durch eine sogenannte Mittelverwendungsrechnung nachweisen.
Noch ein schönes Wort. Also können sich die Stiftungen, Vereine und Verbände über deutlich weniger Bürokratie freuen, auch wenn sich das anders anhört.
Ja, da hast du recht. Ich kann es jetzt leider nicht weniger bürokratisch ausdrücken, ohne dass es sehr ungenau wird. Aber ja, Freude trifft es gut. Zum Beispiel hat Chris Vorjut, Leiter Stiftung öffentliche Einrichtungen und NPOs bei der DZ Privatbank, mir gesagt, dass die Überraschung über den Referentenentwurf bei den Stiftungsverantwortlichen wirklich groß gewesen ist. Vorbehalte, dass jetzt gemeinnützige Stiftungen ausschließlich Rücklagen bilden könnten und damit ihren Zwecken nicht mehr nachkommen, hält Vorjut für übertrieben. Außerdem hat er auch noch gesagt, prüft ja die Stiftungsaufsichtsbehörde ebenfalls noch die Verwendung der Mittel. Ja, und durch, das muss man sagen, sind die gesetzlichen Änderungen noch nicht. Dem Vernehmen nach will sich das Bundeskabinett mit dem Entwurf am 24. Juli, also am Mittwoch, damit befassen.
Lieber Clemens, ich muss dir jetzt mal einleiten vor unserem Schwerpunktthema eine kleine Beobachtung mitteilen.
Da bin ich schon gespannt.
Ja, und zwar habe ich eine kleine Regel ausgemacht in diesem Podcast. Wenn wir zusammen die Folge aufnehmen, dann fusionieren zwei Banken.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich an die letzte Folge. Da haben die ABN AMRO hat die ABN AMRO die Übernahme der Hauck Aufhäuser Lampe angekündigt. Ich hätte gedacht, wir hätten davor auch schon mal eine aufgenommen.
Tatsächlich nicht. Ja, also wir haben eine 100%-Quote bisher.
Ja, gut. Dann hast du recht.
Genau. Und wir haben jetzt ja wieder eine Übernahme. Deswegen komme ich eben drauf zu sprechen. Also deswegen kommen wir auf die 100%-Quote. Und zwar hat sich angekündigt, dass die Merkur Privatbank mit der Otto M. Schröder Bank fusionieren will. Das ist jetzt natürlich eine deutlich kleinere Fusion als damals, als wir die anderen 50% unserer 100%-Quote erreicht haben. Aber es ist natürlich trotzdem, bemerkenswert, dass wir jetzt schon zweimal solche Folgen hatten. Und das wollten wir jetzt ein bisschen als Anlass nehmen, über die Konsolidierung im Sektor zu sprechen. Und es ist ja auch, wenn man so hört, was am Markt los ist, nicht die einzige potenzielle Übernahme. Deswegen würde ich jetzt schon mal in die Runde die Stichworte schmeißen: HSBC, Warburg und Donner und Reuschle. Aber jetzt können wir erstmal über die Fusion sprechen, die nämlich offiziell angestrebt wird, wo es schon eine Pressemitteilung gab.
Ja, und das ist eben die Heirat. Ich mag das Wort in dem Kontext sehr gerne, von der Merkur Privatbank und der Otto M. Schröder Privatbank. Das ist ja ein kleineres Institut in Hamburg, was manchmal auch so ein bisschen unter dem Radar läuft, vielleicht auch gewollt unter dem Radar läuft. Beide Banken sind in konkreten Gesprächen, hieß es diese Woche. Noch fehlen aber die Due Diligence und eine finale Einigung und die Erlaubnis der Aufsichtsbehörden. Die Frage ist natürlich, wie das fusionierte Institut dann aussehen könnte.
Wie es dann am Ende aussieht, weiß man natürlich erst dann, wenn es auch soweit ist. Aber wir können mal auf die einzelnen Institute gucken und da gibt es einige Dinge, die beide Banken eint, aber andere auch, bei denen beide sehr verschieden sind. Also deswegen würde ich vielleicht einmal gerade erst zu den Gemeinsamkeiten kommen. Beide sind Eigentümer geführt, das kann man in dem Zusammenhang ja sicherlich mal anführen. Bei der Merkur Privatbank ist es der persönlich haftende Gesellschafter Markus Lingel, bei der Otto M. Schröder Bank die Familie Schröder. Beide Banken sind auch im Private Banking bzw. der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung tätig. In der Größenordnung gehen dann ja die Institute schon wieder ein bisschen auseinander. Die Otto M. Schröder Bank hat eine Bilanzsumme von 387,8 Millionen Euro. Die Merkur Privatbank von 3,76 Milliarden Euro, also Faktor 10 kann man ganz gut sagen. Und die Merkur Privatbank, das geben die Zahlen her oder wird in den Zahlen veröffentlicht, verwaltet auch ein Vermögen von 3,54 Milliarden Euro. Ein weiterer Unterschied ist sicherlich das Tätigkeitsgebiet regional gesehen. Die Otto M. Schröder Bank, das hast du gerade schon gesagt, hat ihren Sitz hier vor unseren Türen in Hamburg und ist sonst auch eher im Norden tätig. Die Merkur Privatbank hat allerdings eher ihren Sitz im Süden. Hauptsitz ist in München und durch die vor 5 Jahren eingeleitete Fusion mit der Bank Schilling, also es ist auch nicht die erste Fusion der Bank, ist sie auch in ein paar kleineren regionalen Städten unterwegs, aber auch in größeren Metropolen wie Düsseldorf, Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt. Ja, und dann noch das Finanzierungsgeschäft, das beide auch haben. Merkur eher auf Unternehmensseite tätig, dazu noch Leasingfinanzierung und Finanzierung im Immobiliensegment und Otto M. Schröder sehr spezialisiert bei der Zwischenfinanzierung von Wohnimmobilien.
Ja, auch wenn es nur eine kleine Fusion ist, steht es ja trotzdem stellvertretend für das, was gerade so in der Branche los ist. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir hier noch über die HSBC und eine möglicherweise bevorstehende Übernahme der ABN AMRO gesprochen. Bisher ist diese Fusion ausgeblieben. Getan hat sich bei der HSBC aber trotzdem etwas Bemerkenswertes. Und zwar ist der Leiter Private Banking, Axel Hoffmanns, bei der HSBC gegangen und auch Stefan Spieler hat das Private Banking der Bank verlassen. Spieler leitete dort zuletzt die operativen Geschäfte. Das Private Banking leitet künftig, das haben wir hier auch schon berichtet an dieser Stelle, Liv Wien.
Genau. Und die zwei Abgänge, die wechseln jetzt beide auch zusammen zu Julius Bär Deutschland, wo Hoffmanns wiederum die Nachfolge von Heiko Schlag antritt. Der war da ja recht lange tätig, 12 Jahre, glaube ich, als Vorstandsvorsitzender und möchte sich jetzt aber auf private Themen konzentrieren. Spannend sind die Personalwechsel aber ja trotzdem aus 2 Gründen. Das haben wir ja schon ein bisschen miteinander besprochen.
Ja, zum einen, weil ja das Private Banking der HSBC zum Verkauf steht und in dieser Phase nun 2 Führungskräfte das Haus verlassen. Und zum anderen wurde in der Branche darauf verwiesen, dass ja auch Julius Bär als ein möglicher Käufer des HSBC Private Bankings gilt. Das hat unter anderem Bloomberg berichtet. Das ist allerdings nur eine Korrelation, aus der man jetzt nicht unbedingt direkt eine Kausalität herstellen sollte. Also vorerst eher Spekulation, aber wir werden sicher einen genauen Blick darauf werfen, wie sich beide Häuser positionieren.
Genau, und du hast gerade Spekulation gesagt. Die Gerüchteküche brodelt ja darüber hinaus, über das, was wir jetzt schon gesagt haben, auch in Hamburg noch ein bisschen. Und da müssen wir auch noch einmal über die Warburg Bank sprechen. Und seit Monaten gibt es ja Spekulationen über einen Verkauf des Instituts, des Traditionsinstituts, und mehrfach waren die Deals ja quasi schon unterschriftsreif, jedenfalls wenn man den Medienberichten Glauben schenken konnte. Zuletzt wurde ja sogar einer mexikanischen Milliardärsfamilie Interesse an der Bank nachgesagt, davor bereits Private Equity Fonds aus den USA und England, und jetzt soll, das waren die Gerüchte, die Signal Iduna, Eigentümerin von Donner und Reuschel, an einer Übernahme der Warburg arbeiten. Es gab auch einen entsprechenden Medienbericht dazu.
Ja, gehört haben wir das vor allem aus dem Umfeld der Warburg Bank. Es hieß sogar, Signal Iduna Verantwortliche seien bereits in der Hamburger Ferdinandstraße, also am Sitz der Warburg, gesichtet worden. Man muss sich bei sowas ja auch mal fragen, wer profitiert vielleicht von solchen Gerüchten. Die Warburg Gesellschafter gelten ja grundsätzlich als verkaufsbereit. Aber das Dementi von Donner und Reuschel, das hätte ja nun kaum deutlicher ausfallen können. Torben, was war denn die genaue Antwort auf deine Anfrage?
Ja, da kann ich einmal gerade zitieren. Zitat Anfang: Es gibt unsererseits weder Gespräche über eine mögliche Übernahme von Warburg noch die Absicht zu einem solchen Schritt. Zitat Ende. Und auch ein Kauf einzelner Geschäftsbereiche, der ist nicht geplant. Das wurde uns also gesagt. Die Warburg Bank wiederum wollte eine Anfrage, ob die Gespräche mit der Signal Iduna laufen oder geplant sind, nicht kommentieren. Das sieht jetzt also nicht unbedingt direkt so aus, als würde der nächste Zusammenschluss im Markt hier in Hamburg bevorstehen. Trotzdem gab es ja diesen Medienbericht. Worauf fußten denn diese Gerüchte? Da kannst du ja vielleicht noch einmal was zu sagen.
Ja, du spielst jetzt auf den Bericht vom Plato-Brief an. Als Einfädler wurde Philipp Marx gehandelt, der seit Anfang des Jahres im Vorstand von Donner und Reuschel sitzt und zuvor 15 Jahre für die Warburg tätig war. Und was wir gehört haben, auch noch aus Marktkreisen, dass beide Banken an die IT-Systemlandschaft Atruvia angeschlossen sind und das Banksystem Agree21 nutzen, war auch ein Indiz. Beziehungsweise die Warburg befindet sich ja noch im Umzug. Bis 2026 will man das Kernbankensystem migrieren. Ein Kostenabbau in IT und Backoffice ließe sich dann bei einer gleichen Systemlandschaft natürlich schneller umsetzen. Wenn wir zum Beispiel schauen auf die ABN AMRO bzw. Bethmann Bank und Hauck-Aufhäuser Lampe, die nutzen beide das Kernbankensystem OBS. Aber das scheint ja nun im Falle von Donner und Reuschel und Warburg nicht relevant zu sein.
Ja, zumindest vorerst. Das ist aktuell Stand jetzt. Kann man ja im Moment auch schlecht vorhersagen, wohin es sich dreht. Wenn Sie aber zu den Themen Infos oder auch Fragen haben, dann können Sie sich natürlich gerne bei uns melden. Die Kontaktdaten von uns finden Sie ja wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website. Oder Sie gehen mal auf LinkedIn und schreiben dem Kollegen Bär eine kleine Nachricht beispielsweise.
Oder dem Kollegen Lippert, der ist auch sehr aktiv auf LinkedIn und freut sich immer über Nachrichten.
Ich habe einen nervösen Like-Daumen vor allem, glaube ich.
Bevor wir zum Ende kommen, ein Hinweis. Wir freuen uns, dass diese Woche die neue Ausgabe unseres Magazins erschienen ist. Viele von Ihnen werden die Ausgabe auch schon im Briefkasten gehabt haben. Themen unter anderem, wie sich Family Offices professionalisieren, wie Private Banker den Weg in die Selbstständigkeit antreten und zwischen Haftungsdach, Sozietät und eigener Finanzportfolioverwaltungslizenz abwägen. Und unser Kollege Lennart Klinfort hat ein sehr spannendes Gespräch mit Sabine Mahnert und Marian Berneburg geführt, die die Kapitalanlage der evangelischen Zusatzversorgungskasse leiten.
Und damit sind wir wieder am Ende unserer Episode. Wir wollen aber noch auf ein weiteres Podcast-Projekt hinweisen, und zwar auf Perspektiven in Private Markets von unserem Partner Cambridge Associates. In der zweiten Folge spricht Alex Kuriat, Leiter des Münchner Büros des Investmentmanagers, mit seiner Kollegin Annabelle Wegner über das spannende Umfeld der Infrastrukturinvestitionen. Unter anderem geht es darum, wie institutionelle und private Anleger von den diversifizierenden Eigenschaften und dem Inflationsschutz von den Infrastrukturinvestitionen profitieren können. Und da können Sie natürlich auch gerne mal reinhören.
Dann bleibt die letzte Frage. Torben, hast du das letzte Wort? Oder darf ich?
Du darfst gerne.
Dann tschüss aus Hamburg.